Der Franco und Bornberg Podcast 3F Plus. Herzlich willkommen. Ich bin Michael Franke und begrüße Sie zu unserem Podcast 3F Plus, dem Podcast für Versicherungen, Finanzen und Nachhaltigkeit.
Hallo Michael.
Hallo Martin.
Ihr habt ja kürzlich das aktualisierte BU-Rating rausgebracht mit den aktualisierten Kriterien und auch mit einer strengeren Bewertung. Dabei hat sich dann herausgestellt, dass es auch viel weniger Bestnoten gibt. Wie kommt das denn zustande?
Ja, Martin, das fragen sich auch einige andere Marktteilnehmer, wie das zustande kommt. Und kurz zusammengefasst folgt das einer Entwicklung, vor die wir bereits 1999, also vor 26 Jahren, gewarnt haben.
Vor 26 Jahren, das ist ja schon eine ganze Zeit her. Wir haben dieses Jahr 30 Jahre BU-Rating-Jubiläum. Also ist das schon fast 4 Jahre nach dem allerersten Rating. Welche Entwicklung meinst du denn damit?
Ja, also zunächst mal wundert das vielleicht, dass Entwicklungen so lange dauern. Aber die BU ist halt tatsächlich ein sehr langfristig angelegtes Produkt. Und es kann sehr lange dauern, bis sich Fehler tatsächlich bemerkbar machen und die durchschlagen vor allen Dingen.
Kannst du mal den Bogen spannen und zusammenfassen, was die Entwicklung der letzten Jahre mit dem Rating jetzt aktuell in 2025 zu tun hat?
Ja, gerne. Also schon in dem ersten Rating 1995, also genau diese 30 Jahre, die wir jetzt haben, habe ich eben nicht nur Bedingungen bewertet, sondern auch Kennzahlen. Das machen. Übrigens war das damals, das ist so vielleicht ein kleiner Funfact, der MAP-Report, mit dem ich mich beschäftigt habe vor 30 Jahren, den gab es da nämlich schon. Und umso schöner ist, dass der heute auch zu uns gehört seit einigen Jahren. Mhm. Aber das war tatsächlich damals schon eine Quelle. Ich habe auch damals mit dem Manfred Poveler mal gesprochen über Kennzahlen und Beurteilungen. Und das sind Teile von auch in das erste Rating eingeflossen. Aber der Schwerpunkt war natürlich die Analyse der Versicherungsbedingungen, was bis heute ja einer der massiven Schwerpunkte bei uns auch ist, weil da steht halt alles drin, was an Rechtsanspruch auf Leistungen da ist und wo es halt auch schief gehen kann. Das kann man auch da gut nachlesen. Ja, und wir haben dann 4 Jahre später den ersten BU-Atlas herausgebracht. Also das war dann das Jahr 1999. Mhm. Und da gab es den ersten BU-Atlas. Das heißt, dass wir unsere Bewertungen mal zu Papier gebracht haben in einer Form, die wirklich gedruckt war und von vielen Vermittlern damals in der Kundenberatung genutzt wurden. Und da findet man ein Zitat drin, das heißt in einem kurzen Aufsatz zur Entwicklung, dass das Augenmaß fehlt. Und das war tatsächlich schon damals ein Thema, was uns aufgefallen ist.
Woran habt ihr das festgestellt?
Naja, der Wettbewerb um Qualität ging sehr schnell los. Das heißt also, schon nach der Erstveröffentlichung gab es viele Reaktionen, viel mehr als ich eigentlich damals erwartet hatte. Und dann ging es auch los, dass erste Versicherer sich tatsächlich auch verbessern wollten. Und ganz allgemein war jetzt Bedingungsqualität auch stärker zum Wettbewerbsfaktor geworden, als das vorher der Fall war. Und da wurden munter zusätzliche Leistungsmerkmale aufgenommen und die wurden allerdings ohne Nachkalkulation oft in die Bedingungen aufgenommen. Das heißt, die Produkte wurden nicht teurer dadurch. Man hat auch nicht anders kalkuliert, sondern man hat einfach teilweise doch wesentlich bessere Leistungen zu gleichen Preisen angeboten. Und das rächte sich sehr bald. Da kommen wir vielleicht noch dazu. Mhm. Und heute in zunehmendem Maße.
Woran habt ihr denn gemerkt, dass das gegen die Kalkulation läuft? Wie seid ihr da aufmerksam geworden drauf?
Ja, aber zum einen hilft natürlich immer ein etwas vorausschauender Blick und auch der gesunde Menschenverstand. Denn wenn diese Leistungen, die auch definitiv Geld kosteten, in die Produkte ohne Mehrbeitrag aufgenommen werden konnten, gibt es ja nur 2 Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit ist, das Produkt war vorher viel zu teuer. Und die andere ist, es gibt nachher Probleme. Und unsere Vermutung war eher Zweiteres. Und das hat sich auch sehr bald gezeigt. Ich glaube, das erste markante Beispiel war 2003 der Protektor-Fall der Mannheimer, dass sie also von der Auffanggesellschaft aufgenommen werden musste. Mhm. Der Grund war zwar nicht die BU, sondern der Grund lag tatsächlich in der Börsenkrise. Vielleicht erinnern sich manche noch so im Jahr 2000, 2003, Neumarkt, genau. Dotcom-Blase nannte man das dann auch. Mhm. Und der Versicherer hier, um den es jetzt damals ging, der war auch stark aktienorientiert in der Anlage. Aber auch anderen Unternehmen ging es in der Zeit nicht gut, aus ähnlichen Gründen. Die sind aber nicht zum Protektorfall geworden. Einer der Gründe, warum das hier der Fall war bei der Mannheimer, war, dass keiner die Vertragsbestände der BU übernehmen wollte. Mhm. Das war nämlich ein in Leistungssicht sehr gut ausgestattete Produktlinie, die die Mannheimer angeboten hat. Sie war da sehr wettbewerbsorientiert und Vorreiter in vielen Punkten. Und das hat dazu geführt, dass auch andere skeptisch waren. Und insofern waren die BU-Bestände auch ein Mitgrund für den Protektorfall. Mhm. Und das konnte man auch bald genau feststellen, nämlich in Zahlen, Daten, Fakten, weil die Versicherungsverträge, die jetzt von Protektor verwaltet wurden, unter Überschussdruck kamen. Das heißt, dass die Überschüsse in den Beständen der Vertragsbestände gesunken sind, in mehreren Stufen bis hin, wir nennen das dann Flatliner, das heißt also, dass praktisch der Überschuss nur noch null ist.
Das Gegenteil von der Flatrate.
Ja, also genau, Flatrate ist angenehmer. Diese Flatliner-Rate ist sehr unangenehm.
Ja. Was bedeutet das denn, wenn Überschüsse sinken in der BU?
Ja, also zunächst vielleicht mal nochmal ganz kurz rausgezoomt, bevor ich zu den Überschüssen komme. Was passiert eigentlich bei einem Versicherer, wenn die Kalkulation nicht passt? Das heißt, jetzt habe ich einen Haufen Verträge und stelle fest, ich komme mit den Beiträgen nicht aus. Dann habe ich ja im Wesentlichen zwei Stellschrauben. Das eine sind die Überschüsse, die kann ich absenken, weil wir haben ja in der Regel ein Überschusssystem, was entweder Brutto-Netto-Beitrag ist oder Bonusrente ist. In irgendeiner Form gibt es halt einen Überschuss. Das ist auch ein Sicherheitspuffer, der einkalkuliert ist. So, der kann sinken. Oder zweitens, es gibt Druck auf die Leistungsregulierung. Also ich versuche nicht mehr so kulant zu leisten oder vielleicht auch gar nicht mehr in dem einen oder anderen Fall, weil ich feststelle, ich muss irgendwo Geld einsparen. Beides keine angenehmen Dinge. Ein Schritt 3, dass man jetzt sagt, ich kann Beiträge anpassen, wie in der Sachversicherung beispielsweise, da sind sehr, sehr hohe Hürden gesetzt und seit 2008 auch gesetzlich. Das heißt also, man kann nicht einfach Beiträge anpassen, wenn das nicht mehr passt. Da muss schon ganz schön viel passieren und damit wären wir schon wieder sehr nah am Protektorfall dran, bevor so ein Schritt tatsächlich möglich wäre. Also bleibt es bei den ersten und zweiten Schritt und die Überschusssenkung ist natürlich etwas, was Kunden bemerken, denn wenn ich eine Mitteilung bekomme, dass jetzt mein Beitrag, den ich zu zahlen habe, eben nicht mehr der reduziert auf 50 Euro zum Beispiel ist, sondern ich muss plötzlich 75 Euro zahlen und habe aber kein Euro mehr versichert, dann ist das natürlich keine gute Botschaft.
Ja. Was bedeutet der Überschuss besonders im Bestand?
Ja, das Ganze findet ja im Bestand statt. Und warum kalkuliert man nicht neu, weil man wettbewerbsfähig sein will? Also wir haben regelmäßig erlebt, dass man in den Beständen, also bei bestehenden Kunden, dann Überschüsse angepasst hat. Im Neugeschäft war aber anscheinend alles noch schön. Das heißt also, da hat man keine Anpassung vorgenommen, was natürlich eigentlich nicht in Ordnung ist. Denn wenn es einmal schiefgelaufen ist, sollte man vielleicht eher sagen, jetzt müssen wir wohl ein bisschen besser aufpassen.
Ja.
Aber wie gesagt, dann hat man Sorge, vom Neugeschäft abgeschnitten zu sein. Mhm. Und insofern passiert das dann oft nicht. Also die Überschüsse im Bestand, da gibt es in der Berufsunfähigkeitsversicherung verschiedene Systeme. Am häufigsten kommen die beiden Systeme Überschussverwendung, Beitragsverrechnung zum Tragen oder die Bonusrente. Mhm. Bei der Beitragsverrechnung habe ich also einen kalkulierten Beitrag, der jetzt beispielsweise 100 Euro ist. Da ich aber entsprechend 25% Überschuss vielleicht da bezahle ich nur 75. Das ist mein Nettobeitrag. Mhm. Das heißt, mein Beitrag kann, wenn die Überschüsse nicht mehr erwirtschaftet werden, bis 100 Euro steigen. Mhm. Bei der Bonusrente wirkt sich das etwas anders aus. Hier hat man die Überschüsse eingesetzt, indem man sagt, für den Beitrag, von mir aus jetzt von 75 Euro, kann ich 1.000 Euro Rente geben. Da ich aber tatsächlich keine 75 brauche, zahle ich eine Bonusrente und das heißt, ich habe im Endeffekt dann im Leistungsfall nicht die 1.000, sondern von mir aus 1.000 oder 1.250 Euro versichert. So, wenn dieser Überschuss wegfällt, dann bedeutet das in dem Fall, dass mein Beitrag sich zwar nicht verändert, aber meine Rente, die ich im Leistungsfall bekäme, ist geringer. Also in beiden Fällen keine angenehme Lösung. Entweder muss ich direkt mehr zahlen oder meine Rente sinkt. Idealerweise muss ich dann also wieder neu den Verlust versichern, kommt in der Konsequenz auch auf einen steigenden Beitrag hinaus.
War das bei der Mannheimer ein Einzelfall mit den Überschüssen?
Nein, überhaupt nicht. Sondern es gab bei vielen anderen Versicherern auch Probleme mit den Überschüssen. Und auch bei anderen Versicherern in Teilbeständen sind Überschüsse bis auf null gesenkt worden. Und ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, in einem Jahr, ein Versicherer hatte eine selbstständige BU draußen im Markt und die ist auch ganz gut verkauft worden. Die war preislich sehr attraktiv. Du ahnst jetzt schon, was kommt. Mhm. Allerdings so eine gewisse
Zeit. Hat sich nicht so gerechnet.
Allerdings so eine gewisse Zeit lang. Und das war ein Bestand, der von Maklern vermittelt wurde überwiegend, die also entsprechend im Auftrag des Kunden tätig sind oder auf Seite des Kunden tätig sind. Und dann kam es dazu, dass dieser Bestand unter Druck geriet und es war ein Bestand mit Bonusrente. Mhm. Das heißt also, hier wurde durch die Überschussreduktion, die der Versicherer vorgenommen hat oder vornehmen musste, plötzlich die Rente, die im Leistungsfall zum Tragen käme, geringer. Mhm. Bedeutet natürlich für Makler, da sie auf Kundenseite agieren sollten oder müssen, dass sie natürlich nachversichern müssen, um den alten Zustand wiederherzustellen. Und für die Vermittler, das waren nicht wenige, war dieser Sommer also kein schöner Sommer, in dem diese Senkung stattgefunden hat. Statt Neugeschäft zu machen, waren die damit beschäftigt, tatsächlich meist sehr unangenehme Kundengespräche zu führen.
Ja. Und wie haben wir mit dem Rating auf die ganze Entwicklung reagiert?
Ja, mit einer umfassenden Untersuchung. Das heißt also, wir haben uns rangemacht, um mal festzustellen, bei wie vielen Versicherern ist das überhaupt schon passiert. Und dazu kann man sich, kann jeder gerne ausprobieren, mal in den Anhang der Geschäftsberichte verlieren. Dort sind für alle Gewinnverbände, die ein Versicherer so rausgegeben hat, und das sind viele in der Historie, die Überschusssätze jeweils deklariert und aufgeführt. Das heißt also, das ist eine ganz akribische buchhalterische Tätigkeit, die wir bis heute machen, und wir haben 2010 dazu die erste Veröffentlichung gemacht im größeren Stile und haben aufgezeigt, dass da schon mehrere Versicherer auch ernsthafte Probleme hatten in den Beständen und haben darauf in der Folge ein sogenanntes BU-Stabilitätsrating entwickelt. Und dieses Stabilitätsrating gibt es nach wie vor. Es ist einer der Gründe, warum es auch jetzt zu Notenverschlechterungen kam im aktuellen Rating. Und heute läuft dieses Stabilitätsrating unter dem Label MAP Report und ist in einem bestimmten Gewichtsanteil eben Teil unseres BU-Ratings. Das ist nicht neu. Nur jetzt neu ist, dass wir aufgrund der Entwicklungen das Ganze etwas stärker gewichtet haben.
Welche Leistungsmerkmale waren denn besonders dafür verantwortlich, besonders teuer, um Druck auf die Überschüsse auszuüben?
Ja, dazu muss man sich tatsächlich mal ein Stückchen zurückversetzen, weil die Produkte sahen ein bisschen anders aus als heute. Ich gebe mal ein paar Beispiele, die auch richtig teuer sind, im Sinne von, dass eben Versicherer mehr Leistungen erbringen müssen. Früher hatten wir eine Prognose, dass ein krankheitsbedingter Zustand eben voraussichtlich dauernd vorliegen muss. Und das ist natürlich zum Beispiel schwer festzulegen. Und wenn dieses voraussichtlich dauernd tatsächlich nicht erfüllt war, dann hatte man eine rückwirkende Betrachtung, also sowas wie ein Sicherheitsnetz. Wenn man nämlich dann tatsächlich 6 Monate lang außerstande war, eine Tätigkeit auszuüben, dann galt dieser Zustand ab dem Moment dann, also ab dem man das feststellen konnte, dann als Berufsunfähigkeit. Aber eben nicht rückwirkend, das können viele Monate Leistungsunterschied im Einzelfall schon mal sein. Mhm. Und heute hat man eben sowieso die Prognose auch auf 6 Monate Beeinträchtigung und dann auch generell eine rückwirkende Leistung. Das heißt, das sind schon mal locker 6 Monatsrenten, die man früher oft nicht bekommen hat. Genauso eben die Melderegelung. Das heißt, man musste eine Berufsunfähigkeit melden und zwar innerhalb von 3 Monaten. Und wenn man das nicht getan hat, bekam man die Leistung erst ab dem Zeitpunkt der Mitteilung. Das heißt also, manche haben gesagt, ich guck mal, was die gesetzliche Rentenversicherung sagt und wenn die das anerkennt, dann gehe ich zum meinem BU-Versicherer und
sage, ich bin auch berufsunfähig.
Genau, und dann habe ich ja schon den Beleg geführt. Und diese Feststellung bei der gesetzlichen Rentenversicherung konnte auch schon mal 1-2 Jahre dauern. Das kann man sich vorstellen, das bedeutet in dem Falle knallhart, dass man eben 1-2 Jahre auch Rentenleistung eingebüßt hat. Und das ist heute bei Wegfall der Fristen natürlich nicht mehr der Fall. Bedeutet also auch für die Versicherer eben eine Zahlung von mehreren Monatsrenten in Einzelfällen, die sie vorher nicht gezahlt hätten. Und was ja im Grunde alles aus Kundensicht passt, aber es muss eben natürlich auch in der Kalkulation sich spiegeln.
Yeah.
Und was hinzukam durch diese 6-Monats-Sicht auf diese Berufsunfähigkeit, dass auch kurzfristige Leistungen zum Tragen kamen. Das heißt also, dass man eben nicht nur gesagt hat, ich muss jetzt zahlen, wenn das auf Dauer angelegt ist, sondern 6 Monate, das können auch schon mal komplizierte Knochenbrüche oder so sein. Mhm. Und die trotzdem die Voraussetzungen für die BU erstmal erfüllen. Mhm. Auch wenn nicht auf Dauer. Mhm. Aber das ist eben nicht mehr gefordert. Ja, und die Themen, die heute also tatsächlich Schwierigkeiten machen, sind beispielsweise neben diesen schon genannten Fällen, dass man eben jegliche Frist zur Meldung und Obliegenheit im Zusammenhang eben nicht mehr in den Verträgen stehen hat. Und so kann es jetzt sein, dass zum Beispiel, und das wird uns von Versicherern auch berichtet, doch immer wieder Fälle kommen, dass Menschen sagen, in 10 Jahren wäre jetzt mein Fall verjährt, also wir haben eine 10-jährige Verjährung da drin, dann melde ich mich doch nochmal bei meinem Versicherer, weil ich war mal krank im Laufe dieser Jahre, habe aber keinen BU-Antrag gestellt und das probiere ich jetzt nochmal. Mhm. Also das schafft nicht nur Bearbeitungsaufwand, manchmal sogar tatsächlich in 10 Jahren rückblickend muss doch nochmal eine Leistung gezahlt werden. Und das ist schwierig, weil man natürlich nicht einfach sagen kann, ich erkenne an und sage, ja, ich zahle aber dann nur für die und die Dauer, weil die Befristung eben oft nicht so geregelt war, dass man befristet leisten durfte. Aber da geht es jetzt ein bisschen tiefer in die Thematik hinein. Halten wir hier mal fest, es gibt eine Mehrzahl an Leistungsmerkmalen, die heute üblich sind, die doch zu spürbaren Mehrleistungen bei den Versicherern führen, ohne dass dies eben in der Kalkulation Berücksichtigung gefunden hat.
Mhm. Hat das Rating von uns, das BU-Rating, hat das die Entwicklung vielleicht mit angetrieben?
Ja, das sagen vor allem die Versicherer gerne. Und ist auch eine super Ausrede, weil man ja sagen kann, die Rater sind schuld. Tatsächlich, wenn man unser Verfahren kennt, ist es ein Benchmarking-Verfahren. Das heißt also, wir bewerten das, was im Markt tatsächlich vorhanden ist. Und denken uns nicht irgendwelche Leistungsmerkmale aus und sagen, jetzt müsste auch noch das und das und das können. Sondern wir schauen, was macht der Markt, welche Regelungen gibt es in den Produkten. Und wenn eben Anbieter Verbesserungen bringen, dann schauen wir uns das eine Weile an. Und wenn das immer mehr machen, dann nehmen wir es auch ins Rating auf. Also wir sind nie die First Mover an der Stelle, sondern immer die Versicherer gewesen. Mhm. Aber wie gesagt, diese Tatsache möchte man vielleicht nicht so gerne wissen, weil man ja faktisch damit selber schuld ist. Aber was man natürlich sagen kann zum Sachen Rating, es gibt dann vielleicht so 10, 15 Versicherer, die da vorwegstürmen. Aber es gibt natürlich auch einen Rest des Marktes, der würde vielleicht ein bisschen konservativer rangehen. Und da entsteht natürlich durch ein Rating irgendwann Druck. Das ist gar keine Frage.
Yeah.
Also nicht in der Idee, ihr müsst das und das, also in den Vorgaben, sondern eher in der größeren Verbreitung von Regelungen.
Ja, es gibt ja nicht nur die Qualitätsseite, sondern der Preis ist ja auch ein wichtiges Kriterium. Wie war denn da die Entwicklung?
Ja, anders als man vielleicht vermutet, weil wenn so viele Leistungen reingepackt werden, ich habe ja davon gesprochen, dass keine Preisanpassungen stattgefunden haben aufgrund von Mehrleistungen. Tatsächlich war es ja noch dramatischer, weil wir sogar parallel zu dem Qualitätswettbewerb irgendwann, das ist mal der Zeitpunkt, wenn viele eine ähnliche Qualität haben, dann in den Preiswettbewerb eingestiegen sind. Also nicht wir, sondern der Markt. Und jetzt haben wir einen doppelten Treiber, eben mehr Leistungen und dann noch Druck auf die Preise. Das wurde natürlich nicht einfacher dadurch. Und das hat sich in verschiedenen Wellen im Grunde entwickelt. Auch da ein kurzer Rückblick. Wir hatten jahrelang das System, dass man im Grunde wie so 2 Beiträge hatte. Einen für kaufmännisch Tätige, einen für körperlich Tätige. Und das war ein Zuschlag von 50% auf die kaufmännische Prämie. Bei einem Versicherer waren es 45. und dann gab es noch die sogenannten Risikoberufe, die haben dann noch einen höheren Aufschlag von 100% gehabt, aber die waren damit auch nicht mehr versicherbar. Ich sag mal, Bergarbeiter unter Tage oder solche Themen.
Ja, ja, ja.
Aber dieses zweizügige System, kaufmännisch-körperlich, ist erstmals aufgelöst worden 1997. Da hat die besagte Mannheimer Versicherung dann 3 Berufsgruppen eingeführt. Und im Jahr 1998, ein Jahr später, kam der damalige Gerling-Konzern, der irgendwann von HDI übernommen wurde, auf die Idee, ein 4-zügiges System einzuführen, also 4 Berufsgruppen. Und Berufsgruppe 1 waren dann eben jetzt akademische Berufe, auch verkammerte Berufe. Die 2er waren die kaufmännisch Tätigen, könnte man ganz vereinfacht sagen, 3 eben mit leichter körperlicher Tätigkeit und 4 mit schwerer. So ganz grob. Und diesen 4 Kalkulationen führte man jetzt, ich sag mal, die ganzen verschiedenen Berufsbezeichnungen ordne man die zu.
Ja.
Und dieses 4-zügige System hat sich sehr lange gehalten. Man hat zwar innerhalb dieser vier Gruppen durchaus einen Zuordnungswettbewerb angefangen.
Hin und her geschoben.
Genau, also wen kann man noch aus der 3 in die 2 oder von 2 in die 1 schieben und so weiter. Das gab es natürlich munter und immer mit dem Fokus mehr Neugeschäft. Aber das hat immerhin bis ungefähr 2009, also von 98 bis 2009 für so eine Wettbewerbssituation eigentlich sehr stabil. Und 2009 kam dann ein Versicherer, ein größerer BU-Versicherer, der sagte, das kalkulieren wir jetzt alles nochmal ganz neu. Und dadurch sind teilweise manche Berufe 20% nochmal günstiger geworden. Also man muss sich das vorstellen. Ich habe ja gerade geschildert, immer mehr Leistung rein und jetzt die Gegenbewegung quasi dann auch noch 20% runter. Ja. Weil das angeblich drin wäre. So, und damals haben der Rest der Versicherer gesagt, meine Güte, mit diesem Schritt, das geht jetzt gar nicht mehr, da ist die BU am Ende. Ja, und heute würde man sich eigentlich wünschen, man wäre auf dem 2009er Niveau wieder zurück, weil es ging natürlich munter weiter.
Die Differenzierung von Berufsgruppen ist von Berufsgruppen, im Turbo gewesen dann.
Im Turbo, da gab es ja nicht mehr nur 4, sondern es gab dann hinterher 12 und noch mehr. Manche sagten sogar, wir haben gar keine Berufsgruppen mehr. Jeder Beruf wird einzeln kalkuliert. In Klammern kann sie gar nicht, aber auf jeden Fall viel, viel mehr Berufsgruppen in der Kalkulation aufgeteilt. Und damit wurde natürlich etwas immer weiter auseinandergezogen, nämlich der Preis. Von ganz günstig für die, in Klammern, die die BU eigentlich gar nicht brauchen, deshalb sind sie ja so günstig oder kaum brauchen, und eben teuer für die, die sie wirklich brauchen. Also eine gegenläufige Entwicklung eigentlich zu so einem Sozialgedanken, den man hat, oder dem klassischen Versicherungsgedanken, einen großen Topf zu machen. Aber das ist eben ein Teil, weiterer Teil der Entwicklung gewesen, die massiv Druck auf immer das gleiche Thema, nämlich die Marge, die Überschüsse genommen hat.
Zurück nach heute. Wir haben ja da vorhin angefangen damit, mit dem aktuellen Rating und mit der Verschlechterung der Bewertung. Wie genau kommt es jetzt zu dieser Verschlechterung von Bewertung?
Jetzt können wir im Grunde zusammenfassen von dem, wo wir jetzt in Einzelbereichen schon uns hinverlaufen haben. Nämlich einmal der Punkt Stabilität. Das heißt also, ist das Ganze solide kalkuliert und wird solide betrieben? Oder müssen Kunden befürchten, dass sich hier Überschüsse, und auch Vermittler dann befürchten, dass sich Überschüsse absenken, und was ja immer negative Konsequenzen hat, also mindestens mehr Beiträge zu zahlen. Und das bilden wir ab im Stabilitätsrating, BU-Stabilitätsrating, und das haben wir jetzt in dem Zuge etwas stärker gewichtet als vorher. Und genauso das Thema Leistungspraxis, was wir ebenfalls etwas stärker gewichtet haben, weil natürlich das zweite Instrument ist, mit dem man im Grunde eine falsch gelaufene Kalkulation abfangen kann, indem man bei der Leistung auf die Bremse tritt und sich vielleicht nicht mehr an die Spielregeln halten will, die man in den Versicherungsbedingungen im schönen Wettbewerb da alle reingeschrieben hat. Und letztlich haben wir diese Veränderung ja vorgenommen, weil wir nicht möchten, dass das Rating auf Versicherer zeigt, die das Geschäft langfristig nicht stabil führen. Führen können, sondern es gehört, glaube ich, dazu bei so langfristigen Verträgen, dass die Produktqualität stimmig ist, aber auch, dass das langfristig betrieben werden kann, damit Schutz und Anbieter auch noch in Zukunft da sind, wenn man sie braucht.
Also, dass die Stabilität des Versicherers auch ein genauso wichtiger Faktor ist. Wie kam es denn vor 30 Jahren überhaupt dazu, das BU-Rating zu machen?
Ja, da könnte ich jetzt lange zu erzählen. Ich versuche das mal halbwegs zusammenzufassen. Das war für mich, hat die Zeit begonnen in der zweiten Hälfte der 80er Jahre. Mhm. Da waren vielleicht manche Zuhörer noch nicht geboren, aber das heißt, dass ich dort als Vermittler mich selber, nämlich als Versicherungsmakler, mit der Berufsunfähigkeitsversicherung beschäftigt habe. Und habe den Status Makler sehr ernst genommen. Der heißt ja tatsächlich auch, gibt ja auch eine BGH-Rechtsprechung dazu, dass man im Lager der Kunden steht und in deren Sinne arbeiten muss. Und dazu gehört natürlich, dass man auch in Sachen der größten Risiken und wichtigsten Risiken berät. Und dazu gehört natürlich der Verlust der Arbeitskraft, der krankheitsbedingte Verlust. Also habe ich mich rangemacht und auf dieses Thema spezialisiert. Das war deshalb spannend, weil es zu der Zeit eben, also ich kannte vielleicht bundesweit von anderen Veranstaltungen eben vielleicht eine Handvoll Makler, die sich auf dieses Thema spezialisiert haben.
Ja.
Wirklich eine Handvoll.
Ja.
Kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen.
Es war aber auch damals noch nicht so ein großes Thema, ne?
Naja, das Risiko war natürlich damals auch da, also für die Kunden.
Ja.
Aber das Thema war auch nicht so geleakt aus verschiedener Hinsicht. Mhm. Also auf der Vermittlerseite macht es natürlich Arbeit, ich muss Gesundheitsfragen stellen. Und wie werde ich dafür honoriert? Da komme ich gleich noch zu. Aber auf der Versichererseite war das auch nicht sehr beliebt, das Thema. Man war da sehr zurückhaltend. Das heißt, mal kurz geschildert, es gab zu der Zeit eben faktisch keine selbstständige BU im deutschen Markt. Sondern es war immer die Zusatzversicherung, die BUZ.
Ja.
Und die konnte man zur Kapitalbildenversicherung oder zur Risikoleben abschließen. Zur Kapitalbildenden konnte man im Schnitt gerade mal 24% Einschlussfaktor machen, in der Risikoleben oft nur 12%. Das heißt also, man konnte gar nicht einen betont eigenständigen, BU-orientierten Vertrag machen, sondern musste den immer kombinieren. Und dann kam noch hinzu, dass die Anbieter das so toll fanden, also die Versicherer, die BU so toll fanden, dass sie in der Regel den Teil der BUZ schlechter verprovisioniert haben.
Mhm.
Man muss sich so vorstellen, ich habe jetzt vielleicht damals in D-Mark war es ja noch, einen Kunden gehabt, die konnten 200 D-Mark ausgeben für Vorsorge, ich sage mal Alter und Berufsunfähigkeit. Und dann konnte ich das jetzt aufsplitten in Form einer Hauptversicherung mit BUZ. Und der Teil, den die BUZ kostete, wurde schlechter verprovisioniert.
Ja.
Also da musste man schon auch einen ethischen Anspruch an die Beratung haben.
Ja.
Und manchmal war es sogar so, es gab sogar Versicherer, die haben sogar die Provision für die Hauptversicherung gekürzt. Also so beliebt. Also ich konnte wenig Einschlussprozentsatz machen in das ganze Geschehen und wurde auch noch provisionsseitig bestraft. Da musste man Überzeugungstäter sein, um das trotzdem zu machen. Und das war ich schon immer an der Stelle. Und habe mich daher mit dem davon nicht abhalten lassen, von dem Thema. Was vielleicht noch bemerkenswert war, ich hatte es gerade schon erwähnt, es gab keine selbstständige Berufsunfähigkeitsversicherung, weil die meisten Versicherer behaupteten, das ist überhaupt nicht kalkulierbar. Das heißt also, man kann das gar nicht kalkulieren. Jetzt kommt der Punkt, warum ist das nicht kalkulierbar? Weil, Zitat, bei der selbstständigen Berufsunfähigkeitsversicherung der Fokus des Kunden ja nur auf die BU ist. Das heißt, der ist sich ja viel bewusster, ich habe so einen Vertrag und wenn was passiert, melde ich mich auch beim Versicherer. Bei der BUZ konnte man immer darauf spekulieren, dass ein Teil der Kunden vergessen hatten, dass sie einen solchen Vertrag überhaupt hatten und nur dachten, es ist die Hauptversicherung.
Mhm.
Also es ist schon fast makaber, aber das war einer der Gründe, warum man die selbstständige Berufsunfähigkeitsversicherung nicht machen wollte.
Ja.
Und das kam erst doch deutlich später, dass auch selbstständige Verträge kamen. Und vielleicht die Geschichte noch ein Stückchen weiter erzählt. Es gab auch nur eine Handvoll Versicherer, die damals in Ende der 80er überhaupt Veränderungen hatten gegenüber den standardisierten Bedingungen. Die nannte man Normativbedingungen. Und damals mussten alle Versicherungsbedingungen noch, bevor man sie auf den Markt brachte, vom Bundesaufsichtsamt für Versicherungswesen, dem BAV, genehmigt werden. Also Vorläufer der BaFin.
Ja.
Und das, wenn man tatsächlich also sich das vorstellt, dass man Änderungen umsetzen wollte, kundenorientierte Änderungen auch, dann ließen sich die Beamten beim Bundesaufsichtsamt auch gerne mal ein bisschen Zeit. Das heißt, man konnte damit rechnen, dass so ein Genehmigungsverfahren locker mal 3 Jahre dauert. Und das hat natürlich die Innovationskraft ein klein wenig gebremst.
Bedingungen werden sich sehr geähnelt haben, nehme ich an, zu dieser Zeit.
Genau, die waren nämlich normiert quasi, also fest vorgegeben. Und es gab, wie gesagt, eine Handvoll Anbieter, das ist schon großzügig genommen, die Veränderungen hatten. Und diese Veränderungen waren auch wiederum in sich konsistent. Das heißt also, die hatten eigentlich alle ähnliche Veränderungen vorgenommen.
Mhm,
und das hatte eben mit den Genehmigungsverfahren zu tun. Also war das Leben aus der Produktauswahlsicht noch nicht so schwer. Aber dann kam 1993 ein Anbieter, der nicht dem BAV unterlegen war, nämlich die Schweizerische Lebensversicherung und Rentenanstalt. Kennt man heute unter Swiss Life. Mhm. Und hat 1993 eben ein komplett neues neuen Standard zum Thema Bedingungswerk geschaffen. Und zusätzlich kamen dann englische Anbieter auch auf den Markt, sodass man plötzlich das Ganze doch weniger übersichtlich hatte. Und es war gar nicht mehr so einfach zu sagen, was ist jetzt das Beste. Also es war erstmals quasi eine Situation, die es in dem Bereich gab, nach vielen Jahren, wo eigentlich nicht viel passiert ist. Und dann on top gab es die Deregulierung Mitte 1994. Das heißt also, es war eine Bewegung aus Europa heraus. Und tatsächlich diese Vorabgenehmigung wurde einkassiert und jetzt, also dereguliert, das gab es auch mal in Deutschland, wenn man die jetzige Regulierung sieht, kaum vorstellbar. Also man hat da kurzzeitig dereguliert. Und dann schrieb jeder Versicherer jetzt sein eigenes Bedingungswerk. Und man kann sich kaum vorstellen, was dann aus diesem Produkt wurde. Das heißt, die Bedingungswerke unterschieden sich massiv in Formulierung, in Ideen, im Ansatz. Ja. Und das ist, kann man sich heute kaum noch vorstellen, wo wir einen, zum Beispiel heute einen einheitlichen BU-Begriff haben. Was ist eigentlich der Beruf, der überhaupt versichert ist zum Beispiel? Und was heißt denn tatsächlich außerstande sein? All diese Dinge sind ja heute sogar oder seit 2008 ins Versicherungsvertragsgesetz gewandert. Aber zu der Zeit gab es ganz unterschiedliche Standards. Falsch, es gab keine Standards.
Es gab keine Standards. Genau. War das ein bisschen der wilde Westen?
Ja. Die wilden Bedingungswerke, genau. Und ja, also ein bisschen verständlich, dass natürlich auch jeder seine Ideen, jeder Versicherer seine Ideen jetzt in die Policen reinbringen wollte. Aber nur so Kostproben da, versicherter Beruf war nicht einheitlich. Heute ist das ein Standardbegriff. Damals konnte man ganz unterschiedliche Zeitpunkte überlegen. War das der Beruf bei Abschluss des Vertrages? War das der Beruf beim Zeitpunkt des Eintritts der Berufsunfähigkeit? Was ist bei einem Berufswechsel gewesen? Da gab es dann Obliegenheiten. Ich musste einen Berufswechsel tatsächlich melden. Konnte bis zum Verlust des Versicherungsschutzes führen, wenn ich das nicht gemacht habe. Kann man sich heute auch nicht mehr vorstellen. Es gab durchweg keinen weltweiten Versicherungsschutz. Vorhin hatte ich schon gesagt, Prognose, voraussichtlich dauernd war so ein Standard. Dann ging es auf 12 Monate, dann auf 6 Monate. Yeah. Meldefristen, die waren dann mal bei 3 Monaten, da gingen die auf 6, auf 9, auf 12, auf 18 Monate, yeah. 24, 36 Monate. Das war ein buntes Treiben und an verschiedenen Dingen. Heute ist das ja regelrecht demgegenüber langweilig geworden. Aber damals braucht es jetzt wirklich eine Orientierung und die brauchte ich schon damals auch für mich selbst. Und das war im Grunde natürlich so eine Idee, wo ich für mich selber erstmal eine Matrix entwickelt habe. Wie kann denn eine Kundenempfehlung sinnvollerweise unterlegt werden? Nach welchen Kriterien habe ich denn hier ausgewählt? Mir war damals schon klar, das muss man irgendwie festhalten, damit man jetzt nicht beliebig wurde.
Ja.
Und das führte dazu, dass ich eine Systematik entwickelt habe, wie man Produkte qualitativ unterscheiden kann. Und die ist erstmals 1995 dann veröffentlicht worden.
Das Besondere war auch die qualitative Herangehensweise, oder? Damals waren dann Versicherungsvergleiche, wenn überhaupt, waren die Preise, ging es über Preise.
Ganz genau. Das war zu meiner eigenen Überraschung der erste qualitative Vergleich. Heute sagt man ja gerne Rating dazu. Yeah. Aber der erste qualitative Vergleich von Produkten. Bis dahin wurden solche Verträge tatsächlich am Preis verglichen.
Yeah.
Und das macht natürlich herzlich wenig Sinn. Es hat auch eine Weile noch gedauert, aber damit war der Grundstein gelegt mit diesem ersten Rating 1995, dass man auch nach qualitativen Parametern beraten konnte, weil wir das auch fortan dann veröffentlicht haben, was wir da gemacht haben.
Heute stellt sich die Situation ja, wie du schon angedeutet hast, bestimmt ein bisschen anders da, auch gerade mit den verschiedenen Bedingungen. Wie sieht es denn heute aus?
Ja, heute kann man sagen, dass auf der Produktseite im Kleingedruckten alle wesentlichen Leistungen eben auch, die auch tatsächlich ja Geld kosten, dann, deshalb sind es wesentliche Leistungen. Also wenn etwas nichts kostet für den Versicherer, das mit reinzunehmen, faktisch, dann steht dem ja auch oft keine Gegenleistungen entgegen. Man kann ja viele Fantasie da reinbringen, was Unterschiede tatsächlich in Bedingungswerken sind und welche davon, wir nennen das materiell sind, also wirklich eine Auswirkung haben.
Ja, ja, ja.
Aber das ist bei den meisten Produkten heute eben fast schon standardisiert.
Ja, aber es gibt ja immer noch Diskussionen, dass da noch Verbesserungsbedarf und so weiter da ist.
Ja, natürlich, die gibt es immer. Und spätestens dann, wenn doch viele Produkte ein gutes Rating haben, sagt man, ah, das muss ja am Rating liegen, da kann ja was nicht in Ordnung sein, das müssen sich noch weitere Punkte finden lassen. Aber man kann natürlich sehr akademisch rangehen und sagen, in der Theorie könnte jetzt eine Formulierung X oder Y eben tatsächlich eine Auswirkung haben. Dazu muss man sich aber anschauen, wie dann die Leistungsfälle praktisch aussehen. Und das machen wir schon seit über 20 Jahren, dass wir doch bei vielen Unternehmen, die uns ja auch ins Haus lassen, Stichproben machen und können prüfen, welche Dinge schlagen eigentlich im Leistungsfall durch. Das heißt, wenn eine Regelung problematisch ist und Kunden Nachteile mit sich bringen kann, dann taucht die im Leistungsfall natürlich auf. Ja? Wo sonst? Und wenn ich da aber bestimmte Bedingungsunterschiede nie auftauchen, das heißt, die nie entscheidend sind, ob es zu einer Leistung kommt oder ob die abgelehnt wird, dann hat sie umgekehrt natürlich auch gar keine praktische Relevanz. Aber manche toben sich da gerne aus und vielleicht ein Highlight in Anführungszeichen dazu. In der Diskussion darüber vor einigen Jahren mit jemandem, der auch BU-Produkte bewertet, habe ich unseren Ansatz erläutert, dass wir eben Dinge so bewerten, wie sie auch sinnvoll sind. Also mehr als weltweiter Versicherungsschutz beispielsweise, was soll es da geben? Da hörte ich dann als Antwort, also wenn er in den Bedingungswerken finden würde, weltweit plus Mond, dann wäre das besser als weltweit. Ich habe gesagt, man kann es natürlich jetzt ausdehnen. Wir nehmen dann alle Planeten mit rein, das wäre noch besser, inklusive natürlich Weltall und vor allem schwarzer Löcher, dass das als Geltungsbereich gilt. Da sieht man, dass manche Ideen vielleicht ein wenig übertrieben sind. Und ich kann natürlich in Bedingungswerke viel reinschreiben, ohne dass es eine praktische Bedeutung hat. Und wir bewerten eben das, was auf dem Boden der Tatsachen auch, was tatsächlich wichtig und bedeutsam ist und was tatsächlich die Situation der Kunden verbessert, aber keine Fantasiekonstrukte.
Ja, die Qualität ist also sehr gut. Hast du jetzt gerade nochmal bestätigt und auch über die Stabilität haben wir gesprochen. Wie sieht es denn mit der BU-Leistungspraxis aus?
Ja, das Kleingedruckte ist tatsächlich recht gut, zumindest im deutschen Markt, wo wir Ratings machen. Stabilität, wie gerade schon von dir gesagt, haben wir jetzt mehrfach beleuchtet. Dafür haben wir diesen BU-Stabilitätsrating als separaten Ansatz, der aber auch mit in die Gesamtbewertung eingeht. Wir haben uns mit der Leistungspraxis ebenfalls schon sehr lange beschäftigt. Der Grund liegt nahe, ich hatte es ja erläutert, das ist natürlich auch eine Stellschraube. Und das ist natürlich auch etwas, wofür Kunden es gut oder weniger gut laufen kann. Und so haben wir 2004 erstmals ein Rating veröffentlicht, ein BU-Unternehmensrating, wo wir die Leistungspraxis, aber auch einige andere Faktoren eben mit beurteilen. Und das auf Basis von Stichproben. Und es war sehr spannend zu sehen, welche Unternehmen lassen uns da überhaupt ins Haus. Und wir haben natürlich sehr viel dabei gelernt und auch gesehen, wie groß die Unterschiede sind. Insofern gibt es auch ein BU-Unternehmensrating oder ein Leistungspraxis-Rating, was wir veröffentlichen. Und auch dieses Rating geht ein in die Gesamtbewertung.
In den 20 Jahren, was habt ihr da eigentlich erlebt oder was hat sich da bewegt?
Ja, wir haben gelernt, dass die Leistungspraxis auch für den Versicherer kein so ein einfaches Thema ist. Denn zunächst einmal gibt es eine sehr rigide Rechtsprechung zu dem Thema. Das heißt, dass Versicherer, vereinfacht gesagt, es schwer haben, Kulanz zu erbringen. Warum? Weil die Rechtsprechung sehr formal zugeht. Das heißt, sie schaut sehr genau hin. Und wenn man eine Leistung einmal anerkannt hat, und sei es aus Kulanz, kommt man aus dieser Bindung des Anerkenntnisses nicht so einfach heraus. Und das hat dazu Überraschungen geführt auf Versichererseite in der Vergangenheit. Wenn man also denkt, man ist kundenorientiert und gibt mal eine Leistung zum Beispiel zeitlich befristet heraus, dann sagt dann die Rechtsprechung, nö, das ist jetzt tatsächlich ein endgültiges Anerkenntnis unserer Sicht, weil du hast da gar nichts weiter zu geregelt. So, das waren Überraschungen und ein Beispiel dafür, warum man doch zu einem sehr formalen Leistungsprüfungsverfahren gekommen ist. Und das ändert sich aber tatsächlich in den letzten Jahren etwas, dass man weniger Formalismus bringt, was natürlich für Kunden sehr gut ist. Also die Zeit der sehr formalen Regelung dauert natürlich auch in der Regulierung seine Zeit und sie ist natürlich nicht immer kundenorientiert, weil man eigentlich alles dokumentieren muss und gar nicht mit dem Kunden so richtig reden kann.
Woran macht man das fest? Ist es individualisierter, die Abwicklung jetzt?
Also die Tendenzen, meinst du jetzt, worum man das festmacht? Das ist tatsächlich so, dass heute mehr gesprochen wird.
Okay.
Also, statt sprechen, statt schreiben.
Ja.
Und das sieht man tatsächlich auch in den Verläufen und vor allen Dingen in der Dauer der Regulierung. Das heißt also, man muss sich ja vorstellen, wenn ich als Mensch jetzt erkranke und habe sowieso eine gesundheitliche Beeinträchtigung und jetzt soll ich auch noch eine Leistung an Erkenntnis durchkämpfen mit meinem Versicherer, dann habe ich natürlich alle Hände voll zu tun und bin auch nicht der Fitteste. Deshalb stelle ich einen Antrag und scheinen also unterlegen zu sein. Und wenn dann ich jede Menge Formularkram ausfüllen muss, von dem ich die Hälfte nicht verstehe, das ist natürlich schwierig. Ja. Insofern kennen wir heute auch Versicherer, die eben beispielsweise tatsächlich einfach Kunden anrufen, mit ihnen erstmal sprechen, eine Art Bestandsaufnahme machen und sagen, so, wo ist das Problem? Dann kann man ganz gezielt die Fragen und Unterlagen hinschicken, die tatsächlich notwendig sind und muss nicht mehr den 100-seitigen Fragebogen rausschicken.
Also wirklich eine individualisiertere Ansprache, individualisierteres Vorgehen.
Genau, absolut. Und das funktioniert auch gut. Es ist nicht so, wie manche vermuten, wenn der Versicherer den Kunden anruft, dass er erstmal versucht, den dazu einzuschüchtern. Solche Beispiele gibt es natürlich auch, aber in der Summe können wir feststellen, dass das eher dazu führt, dass nicht die Anerkennungsquoten schlechter werden, sondern dass die Regulierungsdauern kürzer werden. Und zu einer besseren Mitwirkung auch führen.
Was habt ihr da noch erlebt?
Ja, viel. Aber vielleicht, was jetzt relevant ist, wäre beispielsweise, auch diese Welt hat sich sehr stark geändert. Das heißt, als wir vor 20 Jahren uns das angeschaut haben, da gab es ganz wenige Unternehmen nur, ich glaube nur zwei, die das richtig gemacht haben, überhaupt mal auszuwerten, welche Schlussfolgerung kann ich eigentlich aus der Leistungspraxis für meine Produktentwicklung ziehen? Auch vom Pricing her. Also hat das, was ich da vorher gemacht habe, kalkuliert und runtergeschriebene Bedingungen überhaupt hinten funktioniert im Leistungsfall? Und dieser Rückschluss von hinten, also vom Leistungsfall nach vorne in die Bedingungsgestaltung der Produktentwicklung, das war durchweg gar nicht üblich. Da fragt man sich natürlich, was? Versicherer kalkulieren noch langfristig? Ja, aber an der Stelle war eben tatsächlich das Formal auch gar nicht angelegt. Also es war viel zu viel Papier und Handarbeit. Und das hat sich erst langsam entwickelt. Aber das ist eine der großen Entwicklungen, dass heute besser ausgewertet wird. Und wir haben das ganz klar getrieben, auch indem wir natürlich die Unternehmen besser bewertet haben, die solche Rückschlüsse auch ziehen konnten und auch gezogen haben. Das geht ja um Langfristigkeit bei dem ganzen Thema. Ja. Natürlich haben wir auch drauf geguckt, wie wird jetzt entschieden? Das heißt also, wird jetzt anerkannt, wird abgelehnt, wird ein Kompromiss geschlossen im Sinne von zeitlicher Befristung oder ein Vergleich vor Gericht gemacht? Und diese Zahlen haben wir halt ausgewertet, könnte ich jetzt lange zu berichten. Also alle Punkte, wo Unternehmen sich unterscheiden können, wo es um gute oder weniger gute Leistungspraxis gibt. Aber geändert hat sich eben tatsächlich nicht nur das Thema, dass man bessere Rückschlüsse gezogen hat, dass man jetzt auch flexibler mit Kunden umgeht, sondern wir hatten vor 20 Jahren auch die Situation, dass man als Versicherer praktisch jeden Antrag erstmal angenommen hat. Und naja, unter uns, wir wissen ja, wie im Vertrieb das manchmal läuft. Ja, wenn ich jetzt schon Kunden beraten habe, Zeit investiert habe und die Gesundheitsfragen stelle, dann möchte ich vielleicht nicht so gerne hören als Vermittler, dass da jetzt Vorerkrankungen sind. Und da soll es ja mal vom Hörensagen welche geben, die dann sagen dem Kunden, hey, ist gar nicht so wichtig, brauchen wir nicht reinschreiben. Dann kennt man das, da sind dann alle Sachen mit Nein angekreuzt im Antrag oder Routineuntersuchung ohne Befund, auch sehr beliebt.
Aha.
Und das nannten wir Blanko-Anträge und haben von den Versicherern jetzt verlangt, dass sie das nicht einfach hinnehmen, weil sie doch wissen und sie selber die Spielregeln setzen, nämlich ein erfolgsabhängiges Vergütungsmodell, dass sie dann nicht einfach sagen können, mein Name ist Hase und die Vermittler werden das schon alle richtig gemacht haben, sondern sie müssen ja auch in die Verantwortung für die Kunden gehen. Also haben wir gefordert, dass sie tatsächlich auch Stichproben machen, wenn diese Anträge reinkommen. Und das hat zu einer Bewegung geführt, sehr spannend, erstmal solche Controlling-Prozesse aufzubauen. Man hat dann auch Vertriebsstrukturen identifiziert, die besonders schlechtes Geschäft gebracht haben in der Hinsicht. Und eben bis heute werden diese Stichproben gemacht. Manche Vermittler ärgern sich dann darüber, wenn der Versicherer einfach beim Arzt zurückfragt, sag mal, stimmt das hier alles? Aber darüber sollte man sich nicht ärgern, sondern es dient auch dazu, eben Scharlatane praktisch rauszufiltern und für die Kunden ein gutes Ergebnis zu erzielen. Also das waren schöne Spuren, die wir hinterlassen konnten, indem wir solche Tendenzen immer positiv bewertet haben, immer im Sinne von Kundennutzen.
Was ist denn hängen geblieben in den letzten 30 Jahren? Was sind für dich markante Punkte in der ganzen Entwicklung der BU?
Tja, gute Frage. Da könnte ich jetzt auch, eine lange Liste machen. Aber vielleicht mal so einige Big Points, die ich erwähnenswert finde. Also die erste Überraschung war im Grunde, dass das überhaupt so eingeschlagen ist, das Thema Rating. Das war mir gar nicht bewusst, dass das so eine Wirkung hat. Hat ja auch dazu geführt, dass ich innerhalb eines Jahres dann auch die Maklertätigkeit an den Nagel gehängt habe. Übrigens nicht, weil es gleich so richtig mit Einnahmen losging, das war noch ein bisschen schwierig, aber einfach eine Überzeugungsgeschichte, dass man nicht gleichzeitig das vermitteln kann, was man auch bewertet.
Ja.
Diese Trennung, die muss man einfach machen, auch wenn sie viele nicht gemacht haben oder heute manche das nicht tun, aber das gehört dazu. Also ich glaube, das ist jedem sofort klar. Also diese starke Bedeutung des Ratings, dass man da auch ein ganzes Unternehmen drauf aufbauen kann. Das war eine Überraschung. Eine weitere war, mit der hatte ich überhaupt nicht gerechnet, dass das Rating auch tatsächlich eben auf die Umsätze Auswirkungen hatte. In der Zeit, als ich da mit dem Thema BU unterwegs war, bevor das Acer Rating da war, hatten wir so einen Jahresumsatz von diesen selbstständigen Verträgen von vielleicht 2000 Stück im Monat, also 24.000 im Jahr. Und das ist kurz nach, konnte man sehen, in dem Maße, wo das Rating veröffentlicht wurde und auch die Anbieter sich immer mehr an einen gewissen Standard herangearbeitet haben, sind die tatsächlich exponentiell gewachsen, diese Umsätze. Mhm. Auf 400, in der Spitze fast 500.000 Verträge. Also eine gewaltige Steigerung eines ehemaligen Nischenproduktes. Und das hat einfach damit zu tun, das ist unsere Schlussfolgerung, dass es eben schwierig ist mit Verträgen, die sehr uneinheitlich sind. Also wenn ich tatsächlich ein Geschäft habe, wo die Produkte sehr unterschiedlich sind, dann tut man sich als Vermittler schwer zu sagen, vor allem wenn man im Status Makler unterwegs ist, was ist denn jetzt das Beste für meine Kunden? Und diese Unsicherheit, dass man jetzt was Fehler macht, führt dazu, dass man sich zurückhält. Also ähnlich wie wir es heute zum Beispiel bei der Grundfähigkeitsversicherung haben, wo man auch feststellen kann, dass dort eben doch große Unterschiede, noch kein einheitlicher Kern da ist, sind entsprechend die Umsätze auch deutlich niedriger. Und das würde sich eben auch da ändern, wenn mehr Sicherheit da wäre. Also Rating kann tatsächlich nicht nur Qualität aufzeigen, sondern auch dafür sorgen, dass durch eine gewisse Qualitätssteigerung und Vereinheitlichung auch die Umsätze nach oben gehen. Und ja, was noch eine Überraschung war, vielleicht noch ein Thema, wo ich auch nicht mitgerechnet habe, dass ich da mal hinkomme, zu so einer Art Bedingungslehrer zu werden. Also wie lese ich Versicherungsbedingungen? Denn das, was ich für die eigene Tätigkeit gemacht habe, als Makler und dann später als Rater professionell.
Das war nicht üblich vor 30 Jahren wahrscheinlich.
Ja, also ich dachte immer, dass es üblich ist, weil das hatte für mich eine gewisse Logik, dass ich mir das anschauen muss, wo die Leistungen für Kunden halt geregelt sind. Aber in der Breite haben das viele nicht gemacht. Sondern Versicherer hatten ja schöne Zusammenfassungen, was denn da so an Leistung drin ist. Ja. Ich habe dem nie so ganz getraut und wollte mich immer selbst überzeugen.
Also hat der Versicherer damals mehr die Infos selbst ausgegeben und der Vermittler hat sich darauf verlassen, was der Versicherer gesagt hat.
Passiert immer noch, aber je nach Status, in dem man halt arbeitet als Vermittler oder Berater, sollte man sich einen eigenen Eindruck verschaffen. Man ist schließlich auch für die Arbeit verantwortlich. Und insofern, weil es eine spezielle Materie ist, habe ich in der Folgezeit oder haben wir auch in der Folgezeit unzählige Anzahl an Vorträgen gehalten, mit der mal konkret reinzugehen in Bedingungswerke, das mal gemeinsam zu lesen, zu interpretieren und so weiter. Also sowas wie ein Bedingungslehrer zu werden, hatte ich gar nicht im Kopf, als ich damit angefangen habe. Aber war natürlich auch ein spannender Aspekt. Und ja, vielleicht als, wenn wir bei Bedingungen sind, vielleicht auch noch eine Überraschung, die für mich bis heute anhält, dass es eben nach wie vor Ratings am Markt gibt, wo keiner die Bedingungen liest. Also wir beschäftigen hier für die verschiedenen Versicherungsbereiche insgesamt 50 Analysten. Bei manchem Wettbewerb sind das eine Handvoll. Und damit kann man natürlich nicht Tausende von Bedingungswerken, ja nicht nur BU, sondern generell lesen und interpretieren. Also man sieht schon, es wird gerne behauptet, dass das Basis- oder Bedingungsratings sind, aber dafür braucht man viele Menschen. Und dass das immer noch nicht bei allen so üblich ist, das ist vielleicht für mich eine Dauerüberraschung. Aber was im Zusammenspiel vielleicht nochmal ein spannender Punkt mit den Versicherern ist, wir haben kennengelernt, dass es eben sowas wie ein Hase-und-Igel-Spiel gibt. Das heißt, in dem Maße, wie Rating an Bedeutung gewonnen hat, haben Versicherer versucht, das Verfahren natürlich irgendwo da eine gute Bewertung zu bekommen, aber vielleicht doch nicht alles so qualitativ zu liefern. Und das kann man natürlich durch besonders trickreiche Ideen oder Formulierungen versuchen. Und da wir, wie gesagt, Bedingungen immer gelesen haben, das bis heute tun, fiel uns das natürlich auf. Manches war gar nicht so einfach zu erkennen. Zum Beispiel gab es früher gar keine Regelung zu Selbstständigen in den Bedingungswerken, da war gar nichts drin, da haben wir für gesorgt. Und dann plötzlich die berüchtigte Umorganisation des Betriebes, und das werden die Fachleute wissen, was ich da meine, das führte dazu, dass wir irgendwann in den Bedingungen stehen hatten, ja, jetzt prüfen wir auch die Umorganisation des Arbeitsplatzes, zum Beispiel für Angestellte oder leitende Angestellte. Und das ist natürlich wieder eine ganz andere Qualität. Also ich nehme die Verweisung raus auf der einen Seite und nimm dann die Umorganisationsprüfung für Arbeitnehmer wieder rein. Und von diesen netten Versuchen, das Verfahren quasi zu unterlaufen, kann ich eine lange Liste liefern. Und dieses Hase-und-Igel-Spiel ist auch zunächst überraschend gewesen für uns, aber hat sich auf Dauer etabliert. Wir müssen halt immer wachsam sein. Aber das ist auch ein sportlicher Ansatz, der dahinter steht. Ja, ja.
Das Rennen geht weiter.
Das Rennen geht weiter, genau.
Ja, für die Zukunft. Was würdest du, das hören ja auch eine Menge Versicherungsvermittler wahrscheinlich zu, was würdest du da raten oder wie siehst du die Zukunft in der Berufsunfähigkeitsversicherung oder insgesamt in der Arbeitskraftabsicherung?
Ja, ich glaube, viele der Punkte, die wir jetzt heute auch besprochen haben, sind natürlich weiterhin gültig. Das heißt, auf Stabilität der Anbieter neben der Bedingungsqualität und auch auf die Leistungspraxis zu achten, sind natürlich wichtige Punkte, um auch ein gutes Kundenerlebnis gemeinsam zu haben, um nicht irgendwann Überraschungen zu erleben. Das ist für Vermittler natürlich immer die negativste Situation, dass dann Kunden, die man beraten hat, dann hinterher schlecht behandelt werden oder dass es teurer wird, ohne dass man das jetzt selber geahnt hat. Also viele Gründe, auf eine solide Produktauswahl zu achten, gibt es sicherlich. Oder auch den eigenen Anbieter dazu anzustacheln, solide zu bleiben. Und der andere Punkt ist, glaube ich, dass man in Zukunft mehr auch sich Gedanken machen muss. Das richtet sich aber nicht nur an Vermittler jetzt, sondern auch an Versicherer. Und ich weiß, dass auch viele dabei sind, schon lange sich Gedanken zu machen, wie kann ich eigentlich für Kunden mehr erreichen, und zwar vorher. Also wie kann ich es erreichen oder kann man unterstützen, dass es erst gar nicht zum Leistungsfall kommt? Das ist, glaube ich, eine der zentralen Herausforderungen, die die Branche hat. Mhm. Und sowohl in der Beratung als aber auch in der Gestaltung von Leistungen. Denn der Berufsunfähigkeitsversicherer ist spät dran. Das heißt, er kriegt die Informationen, wenn das Kind im Brunnen gefallen ist. Das heißt, wenn der Mensch schon krank ist. Der Krankenversicherer ist viel früher dran. Der kriegt schon die ersten Themen mit, wenn sich da was anbahnt. Aber der darf den Berufsunfähigkeitsversicherer natürlich nicht informieren. Also muss es gelingen, dass auch der Berufsunfähigkeitsversicherer eben frühzeitig eine Information bekommt, im positiven Sinne, um dann vielleicht auch Hinweise zu geben, wie kann man einen Leistungsfall tatsächlich auch vermeiden. Und da gibt es ja Erfahrungswerte zu. Und wenn man die tatsächlich mitnutzen könnte, wäre das ein wichtiges Ziel. Dazu müssen aber auch Kunden bereit sein, Informationen zu geben. Und ich verstehe sehr gut, als kritischer Mensch, dass man da sehr vorsichtig ist. Aber in gewissen geregelten Umfang könnte das hilfreich sein. Es gibt Ansätze, wie zum Beispiel per Fitness-Apps damit oder solche Fitness-Tracker Daten zu teilen. Das macht man in anderen Bereichen ja auch. Und spannenderweise ist man da bei Big-Tech-Unternehmen nicht so geizig mit seinen Daten. Das heißt, die lässt man da gerne, auch über seinen gesamten Gesundheitszustand. Und die sind größtenteils ja gar nicht so reguliert. Das heißt, ich gebe da jemanden Daten gerne ab, die damit wer weiß was anstellen können. Versicherer sind ja gegenüber knallhart reguliert, was sie mit Daten überhaupt machen dürfen. Da ist man zurückhaltender. Also vielleicht muss man das neu überdenken, mit wem man Daten teilt. Und dass vielleicht auch der Versicherer hier ein Partner sein kann, mit dem Know-how, was er gebündelt hat, eben auch zu unterstützen, wie man gar nicht erst zum Leistungsfall wird oder wie es gar nicht dazu kommt. Und das wäre eine Win-Win-Situation. Ich glaube, für Kunden gut und für Versicherer erst recht.
Okay. Ich danke für das Gespräch, Michael. Bis bald.
Ja, Martin, danke dir auch.
Wenn Sie zukünftig keine Folge mehr verpassen wollen, können Sie diesen Podcast kostenlos abonnieren. Sie finden uns auf den großen Plattformen wie Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music oder Audible und bei Podigee als RSS-Feed. Wir freuen uns auch sehr, wenn Sie dort eine gute Bewertung oder Anregung für unseren Podcast abgeben. Ich danke Ihnen für Ihre Unterstützung. Ich wünsche Ihnen allzeit gutes Gelingen. Bleiben Sie kritisch, aber positiv. Ihr Michael Franke.